Wie redet Gott? Wie erreicht Gott uns? Gott hat viele Wege. Manchmal ist es so, wenn ich die Natur genieße und merke, Gott hat das alles geschaffen, Gott ist groß. Das ist ein Reden Gottes. Es kann sein, dass ich irgendein Buch lese oder irgendeinen Film gucke und plötzlich kommt so ein Gedanke und ich merke, ja, da spricht Gott zu mir. Aber wenn ich ganz genau hinschaue, gibt es einen Weg, wo er sehr deutlich spricht. Ich lese morgens immer die Losung, manchmal reicht es auch für den Pastor nicht zu mehr. Und die Verse hauen manchmal richtig rein. Die stechen direkt ins Herz, manchmal negativ, aber manchmal auch positiv, meistens positiv. Das heißt, ich merke, hier hat Gott mir etwas zu sagen. Er spricht zu mir durch sein Wort. Und das haben wir eigentlich am stärksten in der Bibel, deswegen sagen wir auch Gottes Wort dazu, weil Gott dadurch redet. Und so ist auch der Bibeltext immer wichtig für die Predigt, auch für den Gottesdienst. Natürlich habe ich mir Mühe gegeben und möchte auch ein paar kluge und anregende Dinge dazu sagen, aber ich glaube, wenn Gott nicht redet, ist eigentlich alles vergeblich. Und am stärksten redet er durch sein Wort. Manchmal ist das so bei einer Schriftlesung, dann bleibe ich an irgendeinem Vers hängen und das war dann die Predigt. Ich möchte euch einladen, heute Morgen diesen Bibeltext so zu hören, für euch selber, wo Gott euch anspricht, nicht für den Nachbarn, nicht für andere Leute. Manche sagen, auch wenn sie den Bibeltext gehört haben, schade, ist heute nichts mit dabei. Aber wenn man ein bisschen einsteigt, merkt man doch, wie Gott ganz konkret redet. Und das wünsche ich uns heute Morgen auch bei dem, was jetzt kommt. Ja, genau. Aus Matthäus 9, 35 bis Kapitel 10, Vers 10. Eine Geschichte, eine Begegnung mit Jesus und ein Auftrag für die Jünger. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollendet. Er heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sagte er zu seinen Jüngern: Hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn dieser Ernte, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Da gut.
عیسی در تمام شهرها و روستاها میگشت و در کنیساها تعلیم میداد و مژده پادشاهی خدا را اعلام میکرد و هر نوع ناخوشی و بیماری را شفا میداد. وقتی او جمعیت زیادی را دید، دلش به حال آنان سوخت، زیرا آنان مانند گوسفندان بدون شبان پریشان حال و درمانده بودند. پس به شاگردان خود گفت: در حقیقت محصول فراوان است ولی کارگر کم. بنابراین شما باید از صاحب محصول درخواست نمایید تا کارگردانی برای جمع‌آوری محصول خود بفرستد.
Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Hier sind die Namen dieser 12 Apostel. Der erste von ihnen, Simon, bekannt unter dem Namen Petrus. Dann Andreas, der Bruder Simons, Jakobus, der Sohn von Zebedäus und sein Bruder Johannes. Philippus und Bartholomäus, Thomas und der Zolleinnehmer Matthäus. Jakobus, der Sohn von Alphaeus und Thaddäus, Simon, der zur Partei der Zeloten gehört hatte, und Judas Iskariot, der Jesus später verriet.
عیسی 12 حواری خود را نزد خود خواند و به آنان قدرت داد تا ارواح پلید را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا بخشند. این است اسامی آن 12 رسول. اول شمعون معروف به پتروس و برادرانش آندریاس، یعقوب فرزند زبدی و برادرانش یوحنا، فیلیپوس و برتولوما، توما و متای باجگیر، یعقوب پسر حلفا و تدی، شمعون قیور و یهودای اسخریوتی که عیسی را به دست دشمنان تسلیم کرد.
Diese 12 sandte Jesus aus mit dem Auftrag: Meidet die Orte, wo Nichtjuden wohnen, und geht auch nicht in die Städte Samariens, sondern geht zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen. Verkündet ihnen, jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden.
عیسی این 12 نفر را به مأموریت فرستاد. با آنان گفت: از سرزمین‌های غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان وارد نشوید، بلکه نزد گوسفندان گمشده قوم اسرائیل بروید و در بین راه اعلام کنید که پادشاهی آسمان نزدیک است.
Ja, das ist göttlicher Lieferservice. Die gute Nachricht kommt zu den Menschen. Jesus geht Klinken putzen. Er geht auf die Städte und Dörfer. Er redet mit Menschen an den Marktplätzen. Er geht in die Synagogen, liest aus dem Wort Gottes, predigt. Dort, wo er Menschen in Not sieht, hilft er. Er heilt Krankheiten. Er betet mit den Menschen. Er treibt Dämonen aus. Was hier passiert, ist eigentlich unglaublich. Gott kommt zu den Menschen. Die Menschen müssen nicht erst den mühsamen Weg nach Jerusalem auf sich nehmen und ihn im Tempel besuchen, weil da wohnt er nach ihrer Vorstellung. Nein, Gott kommt dahin, wo sie wohnen. Er erreicht sie vor Ort. Hier steht so ein Satz: Jesus heilte alle Krankheiten und Leiden. Dieser Vers ist so mehr ein Summarium. Hier wird zusammengefasst, was Jesus macht. Er hat eine Botschaft, die gute Nachricht ist herbeigekommen und er heilt alle Krankheiten und Leiden. Aber er heilt nicht alle Kranken und alle Leidenden. Das kann er gar nicht. Er ist auch nur ein Mensch. Es gibt immer wieder Situationen, wo man merkt, wo Jesus an seine Grenzen kommt. Er sieht das ganze Elend und das ist auch hier so ein bisschen und er merkt, ich kann nicht überall sein. Ich bin an diesem Punkt auch nur ein Mensch. Die gute Nachricht kommt zu den Menschen. Jesus bringt sie direkt an die Tür. Was er dabei sieht, geht ihm nahe. Er ist mit offenen Augen dabei. Er sieht das Elend hinter der Fassade. Er sah, wie hilflos und erschöpft sie waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Immer nervös vor allen Angriffen, weil keiner da ist, der sie schützt. An abgegrasten Flecken, weil keiner da war, der sie weitergeführt hat, wo es mehr zu fressen gibt. Was Jesus hier sieht, ist nicht einfach nur Menschen. Menschen, denen man begegnet, die vielleicht gut aussehen oder auch nicht so gut, denen man ihre Krankheit und ihr Leiden ansieht. Jesus sieht das Herz. Und was er sieht, das rührt ihn an. Da sind Menschen, die versuchen gerade mal so ihr Leben zu schaffen. Die sind völlig ausgelaugt, ihr Herz ist leer. Sie sind ohne Frieden, sie haben Angst. Sie müssen sehen, dass sie ihr Leben irgendwie geregelt kriegen. Sie sind voller Wut und Groll gegenüber Gott, gegenüber der Welt, gegenüber den Menschen. Es geht nicht weiter für sie und sie kommen damit nicht klar. Menschen sind fähig zu Höchstleistungen. Sie können alles Mögliche machen, aber was wir auf dieser Welt noch nicht geschafft haben, ist das Elend zu besiegen, den Hunger zu beseitigen, die Krankheiten und den Krieg sowieso nicht. Und das Problem ist nicht, weil wir uns nicht genug Mühe geben, sondern weil wir immer an eine Grenze kommen und die Grenze ist die, dass Menschen ohne Gott nicht weiterkommen. Ohne Gott werden sie immer hungrig sein, ohne Gott werden sie keine Freude finden, die auf Dauer ist, ohne Gott haben sie keinen Frieden im Herzen, sondern nur Wut und Groll. Auch Wohlstand beseitigt diese Dinge nicht. Überarbeitete, abgerackerte Menschen gibt es überall. Und wir erleben heute eine Zeit, in der es immer weniger gelingt, den Menschen Beziehungen auf Dauer anzulegen und zu pflegen. Es gibt immer mehr Leute, die krank werden an Leib, Seele und Geist, obwohl es uns eigentlich doch so gut geht. Jesus sieht den Menschen. Er sieht in das Herz und was ihm sieht, macht ihn betroffen. Er hat Mitleid. Die Not ist groß. Und nun passiert etwas, was eigentlich so gar nicht zu diesem Vers zu schaffen, zu passen scheint. Das ist nämlich der nächste Schritt. Es gibt viel zu tun. Lasst uns erst einmal nichts tun, sondern beten. Interessant ist, Jesus hat hier gerade ins Herz der Menschen gesehen und er hat Mitleid. Und nun taucht hier plötzlich ein positives Bild auf. Das Feld ist reif zur Ernte. Eine reiche Ernte wartet. Wie passt das zueinander? Er hat gerade das Elend gesehen und nun sieht er dieses große Feld. Bei Jesus passiert etwas und er wünscht uns, dass das auch bei uns passiert. Und deswegen steht hier zunächst einmal, betet. Setzt euch hin und betet. Wenn ihr betroffen seid, folgt nicht gleich irgendeinem Reflex und versucht, die Welt zu retten, sondern setzt euch erstmal hin und betet. Wir wissen, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Wenn Menschen aus der Not, wenn sie eine Not sehen und dann helfen wollen und dann tun sie Dinge, die sind übergriffig, die helfen nicht, die verschlimmern nur. Betroffenheit ist wichtig, dass wir das Mitleid empfinden, dass wir die Not an uns heranlassen. Vielleicht erinnern wir uns noch, vor 10, 20 Jahren sprach man stark von Betroffenheit. Ich bin betroffen, eine Betroffenheitskultur, die auch immer wieder generiert wurde. Man muss nur die richtigen Knöpfe drücken, die richtigen Bilder zeigen, dann sind die Leute betroffen. Das Ganze hat sich etwas gewandelt. Wir haben im Moment mehr eine Empörungskultur als eine Betroffenheitskultur. Das heißt, man regt sich auf über das Unrecht in der Welt, meint aber, man kann das mit ein paar Kommentaren bei Facebook und Twitter so regeln, dass man im Sessel sitzen bleiben kann. Das heißt, wir sind die erste Generation, die via Internet versuchen, die Welt zu retten, aber es ändert sich nichts. Überall wird Unrecht gebrandmarkt, aber keiner tut was. Und deswegen, sagt Jesus, setz dich erstmal hin. Aber nicht, um zu relaxen und zu chillen, sondern um zu beten. Lass den Schmerz, den du siehst, einmal an dich heran. Vielleicht ist die erste Situation, dass du den Schmerz, den du selber empfindest, einmal an dich heranlässt. Das tut weh, das kann uns überfordern und wir gucken bewusst ja auch an vielen Stellen weg. Weg von unserem eigenen Leid, weil uns das runterzieht, vom Leid anderen. Wir wollen irgendwie leben und das gehört auch dazu. Man kann nicht immer den Schmerz vor Augen haben, das geht nicht. Aber Jesus sagt, schaut euch die Welt einmal an. Lasst das Elend an euch ran. Und dann setzt euch hin und betet, kommt an meine Seite. Und ich kann nur sagen, willkommen im Jesus-Club. Mir, Jesus spricht so, geht es genauso. Ich habe Mitleid mit diesen Leuten. Ich sehe aber etwas, was ihr nicht seht. Ich sehe etwas, was man nur sehen kann, wenn man sich nicht auf die Not konzentriert, sondern auf Gott. Wenn man sagt, hier Herr, du siehst die ganze Not, ich kann dir das alles nochmal beschreiben, aber du siehst sie, du kennst sie. Ich möchte irgendwas tun, ich weiß aber nicht, was wirklich klug und effektiv und nachhaltig ist. Ich brauche dich. Und du kennst mich auch, wenn ich es richtig gut meine, dann komme ich mal auch voll an meine Grenzen, renne auch mal vor eine Mauer, vergesse meine Familie und die Menschen, die mir wichtig sind. Wenn ich auf Helfermodus bin, bin ich keine Hilfe, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Also betet. Und nun passiert etwas. Es passiert bei Jesus zuerst. Und es soll auch bei seinen Jüngern passieren. Er sieht nicht mehr die Not, er sieht Hoffnung. Er sieht, hier sind Menschen, denen geht's noch genauso dreckig, aber die haben eine Offenheit. Die sind so weit unten angekommen, dass plötzlich die Offenheit da ist für Gott. Es muss ihnen nur jemand erzählen, dass da ein Jesus da ist, der sie liebt, den es fast zerreißt, wenn er das Herz sieht, wenn er in ihr Herz sieht und ihr Leiden sieht. Damit du helfen kannst, musst du zuerst beten. Öffne dein Herz für Gott, dass du auch einen Blick bekommst für das Mögliche. Dass du nicht nur das Elend siehst, sondern die Hoffnung. Das, was Gott tun kann. Gott sieht nämlich eine große Ernte. Aber Gott hat ein Problem. Er kann natürlich senkrecht vom Himmel alle möglichen Leute ansprechen und die werden vielleicht total beeindruckt, aber es ändert sich auf Dauer nichts. Er braucht Menschen. Und Jesus braucht Menschen. Ich weiß nicht, ob man das in den Text zu stark hineinricht, aber es gibt andere Situationen, wo Jesus eben auch an seine Grenzen kam und merkt, ich schaffe das nicht alleine. Ich brauche euch. Ich brauche euch, meine Jüngerinnen und Jünger, dass ihr mit mir rausgeht. Dass ihr zu dieser Ernte geht, sie einholt, Menschen ansprecht und ihnen sagt, dass Gott sie liebt. Fragt, was Gott will. Fragt nicht, was er von eurem Nachbar will, sondern fragt, was er von euch will. Öffnet euer Herz. Und ihr werdet merken, ihr bekommt einen Auftrag von Gott. Einen Auftrag hinzugehen und Gleiches zu tun und mehr. Der nächste Abschnitt zeigt, nach dem Gebet kommt die Berufung. Jesus teilt seine Aufgabe mit einfachen Menschen. Wenn wir diese Liste hier sehen, dann sind das Namen. Die Namen seiner Jünger. Das waren sehr einfache Menschen. Das waren keine Fachleute für ordentliche missionarische, evangelistische Einsätze. Das waren auch keine Theologen, keine Fachleute, die einigermaßen überzeugend die Botschaft rüberbringen konnten. Das waren einfache Leute, zum Teil auch mit zwielichtiger Vergangenheit. Die Zeloten waren damals so die Befreiungsfront, die Terroristen. Das war eine Gewaltgeschichte, ein Gewalthintergrund, der jetzt nicht so für die Friedensbotschaft prädestiniert. Und auch wenn man die anderen Leute anschaut, merkt man, das sind keine Vorbilder an ethischem Verhalten und manche sind regelrecht verhasst, wie nämlich die Zolleinnehmer. Ganz einfache Menschen, mit denen fängt Jesus an. Und ich finde, deswegen ist es wichtig, diese Namen anzugucken. Bei der Einteilung des Predigttexts wird nämlich dieser Abschnitt meistens rausgelassen, weil es so viele Namen sind und so viel Text und das verwirrt alles. Ich finde es aber genau wichtig, um zu merken, Gott macht es mit einfachen Leuten. Mit Menschen, die da sind, die auf die Menschen zugehen. Wenn wir anfangen, die Welt retten zu wollen, geht das schief. Die Kapazitäten haben wir gar nicht. Und wenn wir von unserer Betroffenheit herkommen, dann tun wir vielleicht irgendetwas, aber ob es wirklich hilft, weiß man nicht. Die Menschen, die etwas angefangen haben, haben angefangen, indem sie ihr Herz geöffnet haben für die Menschen. Dass sie eine Not, ein Leid gesehen haben und damit zu Gott gekommen sind. Sie sind aber nicht einfach beim Beten geblieben, sondern sind aufgestanden und haben dann etwas getan, nach ihren Möglichkeiten. Und Gott hat das genutzt. Es sind einfache Menschen, die Diakoniewerke gegründet haben. Menschen, die aus der Betroffenheit, aus dem Gebet heraus etwas getan haben, was gut war. Sie hatten mit Widerständen zu tun, mit ihrer eigenen Unlust, mit ihren eigenen Kapazitätsgrenzen. Aber es ist etwas passiert, was über die Betroffenheit und das Gebet hinausgeht. Hier kommt nämlich Berufung dazu. Damit wir etwas bewegen können, brauchen wir die Berufung von Gott, den Auftrag. Dass er sagt, ich traue dir das zu, geh hin. Gehe den ersten Schritt, ich werde dir Schritt für Schritt zeigen und dann tue das, was dir möglich ist. Das heißt, ich tue es nicht mehr aus meinen eigenen Kräften und Energien alleine, sondern ich habe jemanden im Rücken, der mich stützt und der mir auch Schutz gibt. Der sagt, ich stehe im Rücken, nicht weil ich dich vorlassen möchte wegen den Feinden, sondern weil ich dich schützen möchte, weil du mit mir gehen sollst. Jesus beruft Menschen. Berufung fängt an, indem man betet, indem man fragt, indem man ihn fragt, was willst du eigentlich? Es gibt so vieles, was wir tun können und jeder von uns ist auch begabt, aber damit wir uns nicht verzetteln, brauchen wir diese Berufung. Und deswegen schickt uns Jesus zunächst mal ins Gebet. Und das kann auch etwas dauern, dass man immer mal wieder betet und irgendwann kommt der Punkt, wo man auch merkt, jetzt muss man etwas tun. Man muss irgendwie probieren. Es gibt Menschen, die ihre Berufung entdeckt haben, dass Gott sagt, ich brauche dich. Und dann haben sie irgendwas, wo sie dachten, das wäre von Gott jetzt ihr Auftrag, angefangen und haben dann gemerkt, das ist es doch nicht so. Warum sagt Gott nicht ganz klar, du gehst jetzt dahin und tust das und nimmst das Werkzeug? Nein, Gott tut so nicht. Er weiß, wir sind Menschen, wir sind kreativ, wir machen Erfahrungen, wir haben Fantasie. Und damit will er auch arbeiten. Und dazu gehört es, dass wir auch mal das Falsche tun, dass wir an einem Punkt merken, das war eine gute Erfahrung, jetzt muss ich aber aussteigen. Berufung ist ein Weg. Ein Weg, wo wir immer wieder beten müssen, bis klar ist, was es ist. Manchmal ist es sofort sehr klar, aber manchmal braucht Gott auch Umwege. So ist Gott. Er braucht uns, aber es fängt an mit der Orientierung auf ihn. Der Auftrag geht, fangt in eurem Umfeld an. Diese Verse sind merkwürdig. Er sagt nicht, geht dorthin und geht dorthin, sondern sagt zuerst, was sie meiden sollen. Meidet die Orte, wo nicht Juden wohnen, und geht auch nicht in die Städte Samariens, sondern geht zum Volk Israel, dieser Herde von verlorenen Schafen. Wenn es damals schon einen Antidiskriminierungsbeauftragten gegeben hätte, der hätte sofort die Hand gehoben und hat gesagt, das geht nicht, Jesus, so kannst du das nicht machen. Entweder wir gehen zu allen oder wir gehen zu keinem. Jesus kennt aber seine Leute und was er hier macht, ist ein Praktikum. Es ist ein erster Feldversuch, Jünger rauszuschicken, die eigentlich nicht genügend Vorbildung haben, außer dass sie Jesus kennen, dass sie ihn lieben, wissen, dass er sie liebt, die rauszuschicken. So, und deswegen sagt Jesus, ihr fangt erstmal in eurem Umfeld an. Ich erwarte nicht, dass ihr jetzt wie Jona irgendwo erstmal nach Ninive müsst, sondern ihr fangt da an, wo ihr seid. Ihr geht zu den Leuten, die zu eurer Kultur gehören, die eure Sprache verstehen, zu denen ihr einen Zugang habt. Und denen erklärt ihr mit euren Worten, was zu sagen ist. An anderer Stelle sagt Jesus ganz klar, das Wort Gottes, also die Botschaft, kommt zuerst zu den Juden, aber dann natürlich auch zu allen Völkern. Und hier zu Lebzeiten Jesu ist es erstmal diese Runde. In Klammern, nachher ist es Paulus, der das Evangelium zu den Griechen bringt, zu den Heiden, zu den anderen Menschen hin. Und wir merken, was er tun muss, damit die anderen Menschen das verstehen. Da setzt nämlich enorme Denkarbeit an. Das heißt, das Evangelium wird von einer Kultur in eine andere übersetzt, von der jüdischen in die griechische. Das setzt unheimlich viel Erfahrung und Arbeit voraus. So weit sind die Jünger aber noch nicht. Jesus fängt mit ihnen klein an. Und wie es beim barmherzigen Samariter ist, indem man dem helfen muss, über den man mal gerade stolpert und nicht gleich die ganze Welt, fängt es auch hier an. Geh zu den Menschen, mit denen du zu tun hast. Und geht vorsichtig. Wir haben jetzt danach noch ein paar Verse, die wir jetzt nicht vorgelesen haben, wo es sehr praktisch geht. Da gibt es eine Menge Tipps, dass sie sehr genau hingucken, wo sie auch bei den Menschen übernachten. Die Menschen sind alle gastfreundlich, aber sie sollen schon genau gucken. Und dann wird auch keine genaue Tournee festgelegt, keine Reiseroute und es gibt keine Erfolgsvorgaben. So nach dem Motto, ich will euch nur wieder sehen, wenn ihr hier 10 Bekehrte mit anschleppt. Sowas gibt es nicht. Und es gibt eine klare Maßnahme, wenn euch die Leute nicht mögen, wenn sie nicht hinhören, dann geht. Geht weiter. Wünscht ihnen auch nicht das Feuer von Gott herab. Sie haben eine freie Entscheidung, sie gehören auch zur Ernte, wissen es aber vielleicht noch nicht. Geht dann einfach weiter. Das Ganze hat damals funktioniert. Und was Jesus hier eingesetzt hat, ist das Prinzip, warum wir heute da sind. Uns gibt es als Christen nur, weil damals die Menschen nicht zu Hause geblieben sind, nicht im Sessel sitzen geblieben sind, sondern weil sie rausgegangen sind, weil sie Gefahren auf sich genommen haben. Man kann das nur bei der Missionsgeschichte von Paulus gut nachlesen, wie oft er einen auf die Mütze gekriegt hat, in Lebensgefahr geraten ist, Schiffbruch erlebt hat. Da ist ein ungeheurer Motor dahinter, nämlich Jesus, der sagt, bring das Wort zu den Menschen, erreiche diese Menschen. Und dafür hat er alle möglichen Gefahren auf sich genommen. Wir müssen das heute nicht mehr. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Religion zunehmend feindlich gesehen wird. Haben wir heute auch noch dieses weiße Feld? Ich glaube schon. Wir sehen es vielleicht nicht, Und dann wäre erstmal der Moment zu fragen, ja, Jesus, was siehst du eigentlich? Was siehst du in meinem Umfeld, wenn du die Menschen siehst, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich Umgang habe? Wie kann ich die erreichen? Gehören die auch zu deiner Ernte? Wenn ich den Text ernst nehme, im Prinzip ja. Aber was kann ich tun? Was kann ich tun mit meiner Sprachlosigkeit, mit meinem nicht immer vorbildlichen Leben? Wie kann ich diese Menschen erreichen? Vielleicht setzt du dich erstmal hin und betest. Und betest anders. Erstmal vielleicht der Satz, hier bin ich, sende mich. Ich weiß aber nicht, wo ich genau hingehen soll, wie ich das soll, machen soll. Und außerdem habe ich nicht den Mut. Aber ich will es wagen und ich bitte dich um dein Wort. Ich bitte dich um deine Perspektive. Und ich bitte dich um Berufung. Aber Vorsicht, diese Gebete werden erhört. Amen. Ich lade ein zu einem Moment der Stille, Gott ganz konkret zu antworten oder einfach auch zu schweigen vor Gott und ihn reden zu lassen.